SWR 2 Wissen.
Die teilende Gesellschaft.
Ressourcen teilen.
Von Uwe Springfeld.
Der Tag hat früh angefangen. Mit dem Zug um 4.30 Uhr. Sonst hätte ich den Anschluss an den Fahrstuhl verpasst. Und der geht pünktlicher als die Bahn.
Es gibt eine Seifahrtsordnung und wir haben zu den Schichtwechselzeiten früh, Mittag, Mittag, Nacht, Nacht, früh, haben wir festgelegte Zeiten, wann welcher Korb fährt.
Der Zug hat mich durch die norddeutsche Tiefebene gefahren, flach wie ein Nudelbrett, grau-grün links und rechts in der aufkommenden Morgendämmerung. Dann Magdeburg und im Halbschlaf umsteigen in eine S-Bahn nach Zielitz. Hier soll es Bergbau geben. Von der Bahn aus habe ich eine Industrieanlage gesehen. Backsteinhallen mit staubigen Fenstern, durch die fahles Neonlicht drang. Am Bahnhof selbst dann keine Wegweiser, keine Hinweisschilder auf den größten Arbeitgeber der Region. Ich bin dann doch angekommen. Rechtzeitig, irgendwie. In Empfang genommen und in eine Kaue geführt worden, wie die Umkleideräume im Bergmannsdeutsch heißen. Dort liegen Arbeitsklamotten bereit. Selbst frische Unterwäsche. Nachdem ich mich umgezogen habe, erzählt der Produktionsleiter der Mine, Ulf Hölzel, weiter vom Fahrstuhl und dessen Fahrplan.
Und dazwischen gibt es die Möglichkeit, so eine Dazwischenseifahrten zu nutzen. Die sind festgeschrieben, diese Zwischenseifahrtzeiten. Wenn außergewöhnliche Vorkommnisse sind, wenn Mitarbeiter verletzt sind oder so, die können natürlich auch dann zwischendurch ausgewacht werden.
Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung bekomme ich einen metallenen Umhängekanister ausgehändigt. Die mobile Sauerstoffversorgung für den Notfall, gegen die beim Laufen eine ebenfalls metallene Identifikationsplakette schlägt. Dann warte ich mit Bergleuten, die aufgereiht wie an einer Londoner Bushaltestelle stehen, auf den Fahrstuhl. Fahrkorb im Bergmannsdeutsch. Pünktlich um 9 Uhr bringt der einen 700 Meter unter die Erde. Ins Salz. Während der Fahrkorb in die Tiefe gleitet, hänge ich meinen Gedanken nach. Seit wann spricht man von Ressourcen?
In den 70ern des 20. Jahrhunderts war das Wort noch ein Fachbegriff aus den Wirtschaftswissenschaften. Mitte der 80er, als neoliberale Ökonomen begannen, Lebensbereiche wie Gesundheit, Bildung, Sicherheit und Schutz den Kriterien der Wirtschaftlichkeit zu unterwerfen, drang der Begriff Ressource langsam in den Alltag vor. Erst noch in der Bedeutung von Rohstoff. Später, um die Jahrtausendwende, allgemeiner im Sinn von Hilfsmittel und schließlich, auch im privaten Bereich, als Mischung aus Hilfsmittel und Möglichkeit. Heute ist fast alles zur Ressource geworden. Rohstoff, Ackerland, Sonnenschein und Wind. Menschen, insbesondere berufliche und private Kontakte, vormals Arbeitskollegen, Freunde und Verwandte. Geld, Ideen, Wissen, persönliche Kompetenzen und allgemeinere Soft Skills, vormals Charaktereigenschaften. Ressourcen werden ausgewertet. Heute fragt jeder, was steckt drin? Welche Möglichkeiten, Geld zu machen? Zum Beispiel aus Wind und Sonnenschein mach Elektrizität und aus Elektrizität mach Geld. Oder aus Kupferblechen mach Rohre und Drähte, mach Wasserleitungen und Elektrokabel. Oder nimm eine Idee und ein paar Soft Skills, also Charaktereigenschaften, und gründe ein Unternehmen. Ausgewertete Ressourcen enden als Geld. Das wiederum ist eine Ressource, um weiteres Geld zu machen. Für dieses Geld zu Geld bietet die Sprache keine griffigen Worte mehr. Früher einmal sprach man von der Akkumulation des Kapitals.
Dieses Unternehmen hier hat also Ressourcen, Kalibergwerke zu betreiben. Das bedeutet, Kali aus der Erde zu holen. Es dann beispielsweise zu Kunstdünger aufzubereiten und es schließlich zu Geld zu machen. Sinniere ich gerade, als ich plötzlich aus meinen Gedanken gerissen werde. Der Fahrkorb rüttelt hin und her, wie von einem Riesen geschüttelt. Aber nicht einmal die Gespräche geraten in Stocken. Alles scheint Bergmannsroutine zu sein. Dann öffnen sich die Türen und über eine Metalltreppe führt der Weg von einer Empore herab in einen Stollen, groß wie ein Straßentunnel, weiß wie Salz, warm wie am Mittelmeer und windig wie an der Nordseeküste. Das Kali-Bergwerk. Kann man die Ressourcen im Allgemeinen, kann man insbesondere die unterste Ebene der Ressourcen, die Rohstoffe, verteilen, fair verteilen, beispielsweise zwischen den Staaten der Vereinten Nationen? Dann bekommen Arm und Reich gleich viel. Das wäre doch gerecht.
Rohstoffe. Man denkt beispielsweise an Erz, Kupfer, Zinn, an Bergbau und an seltene Erden, die nebenbei gesagt auch nichts mit Humus, Torf, Lehm und Matsch zu tun haben, sondern eine chemische Bezeichnung sind für exotische Metalle wie Neodym und Dysprosium zum Beispiel. Aber Rohstoffe sind mehr, viel mehr. Sand und Quarzsand, Stein und Kies, Lehm. In Deutschland die mengenmäßig häufigsten Rohstoffe. Über 500.000 Tonnen werden hier Jahr für Jahr abgebaut. Diese Materialien sind so häufig und derart billig, dass sich ein Transport kaum rechnet, sagt der Leiter für Stoffströme und Ressourcen am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, Henning Wilz.
Die Transportwege für Rohstoffe sind sehr unterschiedlich und hängen sehr davon ab, wie ist das Verhältnis von Gewicht zu Preis des Rohstoffs. Zum Beispiel Sand, Kies, da ist das Verhältnis so niedrig, das können Sie im Grunde nur rentabel über kurze Strecken transportieren und dann im Wesentlichen über Binnenschifffahrt.
Genauso die Braunkohle. Im Wert von 2,5 Milliarden Euro holen sie Energieunternehmen Jahr für Jahr aus der Erde. Zugegeben, mit abnehmender Tendenz. Die geförderte Braunkohle kommt aber nur ganz selten auf Lastwagen, Schiffe oder die Bahn. In der Regel laden sie riesige Schaufelradbagger auf kilometerlange Förderbänder, die direkt in die Öfen der Kraftwerke führen. Auch hier lohnt der Transport, sprich das Teilen, nicht. Teilen lohnt bei Rohstoffen oder allgemein Ressourcen von Wert. Das genannte Neodym oder andere Metalle mit exotisch klingenden Namen, Wolfram, Tantalithium, Indium und Germanium und was sonst noch im Smartphone steckt. Wobei sich jetzt die Frage stellt, was sollen Staaten ohne hochentwickelte Industrie wie Mosambik, Sri Lanka und Afghanistan mit solchen Hightech-Metallen anfangen?
Während ich solchen Gedanken nachhänge, laufe ich unter Tage auf einer gepflasterten Straße, die nach ein paar hundert Metern zu einem Weg wird und schließlich zu einer Parkbucht mit 3 Jeeps führt. Von der Fläche her könnte man im Bergwerk die Stadt Magdeburg versenken, wahlweise auch Freiburg. Mit den 24 Kilometern in Längsrichtung ist das Abbaugebiet zu weitläufig, als dass ich es zu Fuß bewältigen könnte. Also hat das Unternehmen alle notwendigen Ressourcen im Fahrkorb heruntergebracht. Werkstätten und Büros, Schaufelbagger und andere Spezialfahrzeuge. Bohrer, Sprengstoffe und natürlich die Jeeps. Vielleicht kann man etwas weniger Exotisches von Wert teilen als die eben genannten Rohstoffe. Gold? Silber, Diamanten, denke ich zum Beispiel. Der Markt ist so groß, dass sogar Privatleute sie verkaufen und kaufen können. In Südafrika beispielsweise boomt der heimliche Abbau von Gold, wie 2014 die Berliner Zeitung berichtete. Tausende von illegalen Minenarbeitern schleichen sich, meist nach Einbruch der Dunkelheit, in längst verlassene Schächte, um sich mit Hammer und Meißel an die verbliebenen Reste der kostbaren Bodenschätze zu machen. Doch diese Art des Teilens nennen Juristen Diebstahl. Das illegal geförderte Gold verkaufen die Bergleute an einzelne Händler. Über Händler läuft auch der Verkaufsweg von Kalisalz und über Handelskonsortien. Bis 2013 gab es noch 2 Exportbündnisse. Die russisch-weißrussische Belarusian Potash Company und die nordamerikanische Kenpotex. Zusammen wickelten sie fast 3/4 des gesamten Kalihandels ab. Volker Steinbach.
Beim Eisenerz gibt es weltweit 3 große Unternehmen, BHP, Vale und Rio Tinto. Und da finden vierteljährlich Preisverhandlungen zwischen den großen Einkäufern der Stahlunternehmen und der Eisenerzgruben statt. Eine ganze Reihe von Rohstoffen werden über die Börse gehandelt. beispielsweise auf der London Metal Exchange, auf der LME in London.
Wenn sich Erzeuger und Händler nicht direkt an einen Tisch setzen, schaltet sich eine Börse dazwischen. Die London Metal Exchange ist der weltgrößte Handelsplatz für Industriemetalle. An der New Yorker Mercantile Exchange handelt man auch mit Metallen, daneben noch mit anderen Ressourcen wie Energieprodukten und Agrarrohstoffen. Mit Schweinebäuchen, Kupfer, Wolle, Zucker, Rindern, Aktienindizes, Zinn, Aluminium und Holz handelt man an der Chicago Mercantile Exchange. Rohstoffe in Deutschland handelt man beispielsweise über die Frankfurter Börse. Elektrische Energie kauft und verkauft man an der Strombörse in Leipzig. Human Resources, also Arbeitnehmer, finden auf diversen dezentralen Jobbörsen ihre Abnehmer. Oder es schalten sich wieder Händler dazwischen, Headhunter genannt. Wissen gibt es in diversen Wissensbörsen im Internet. Oft kostenlos, aber leider oft von minderer Qualität. Für Grundwissen, Soft Skills und Social Networking sorgen die richtigen Kindergärten und Schulen, später Universitäten und Golfclubs. Bis auf die Job- und Wissensbörsen kann man an den anderen Handelsplätzen ganz ähnlich schachern. Mit Versprechen und Kaufrechten, Futures und Optionen oder Cash gegen Ware. Und so, muss man sagen, verteilen sich die meisten Ressourcen auf der Welt. Man kauft und verkauft sie. Oder man spekuliert mit ihnen, kauft sich Rechte auf Ressourcen oder geht Verpflichtungen ein, sie zu liefern oder abzunehmen. Die meisten der börsengehandelten Ressourcen unterliegen dabei dem Gesetz des freien Marktes, den Regeln von Angebot und Nachfrage. Derjenige, der am wenigsten verlangt, verkauft sie. Derjenige, der am meisten bietet, kriegt sie, wird ihr Eigentümer und kann dann nach Gutdünken über sie verfügen.
Das funktioniert. Jedenfalls, solange es die Ressourcen gibt, denke ich, als ich zum Erkundungshauer René Henke komme.
Von 100 Tage aus bohren wir ja ins sogenannte Unverritzte, also teilweise bis 2 Kilometer ins Vorfeld. Wir bewegen uns in Bereichen.
Solange wie er bei seinen waagerechten Erkundungsbohrungen beispielsweise auf Kali stößt, kann es der Konzern abbauen und verhökern.
Mehrmals zu durchstoßen mit unseren Bohrungen, gelangen dabei aber auch in Schichten, die möglicherweise gasführend sein können.
Aber ist der Markt auch darauf vorbereitet, dass Rohstoffvorkommen zur Neige gehen können? Nimmt man die heute bekannten Kali-Reserven und den heutigen Verbrauch, reichen die Weltvorräte noch etwa 150 Jahre. Aber wie sieht es bei den anderen Rohstoffen aus?
Wie geht der freie Markt in den Augen neoliberaler Ökonomen, der Idealtypus einer gerechten Verteilmaschine, mit der Endlichkeit der Rohstoffe um? Ganz einfach, er ignoriert sie. Aus verschiedenen Gründen. Volker Steinbach beispielsweise meint, die Tatsache, dass Rohstoffe zu Ende gehen, sei ein Rechenfehler.
Da kommt man oftmals bei Kupfer, Blei, Zink auf Reichweiten von 30 Jahren. Das sind nämlich die Vorräte, die heute geologisch erkundet sind. Und sie werden ja heute nur Erkundungen durchführen, die Bergbauunternehmen, die Explorationsunternehmen, mit Blick auf Investitionen für die nächsten 20, 30 Jahre. Deshalb kommt man im Schnitt immer auf diese 30 Jahre Reichweite.
Also muss man neue, tiefere Bergwerke graben, weil man aus geophysikalischen Gründen ausreichend Metalle nur in großen Tiefen findet. Doch je tiefer die Unternehmen graben, desto energieintensiver und kostspieliger wird der Bergbau. Die 2016 tiefste Mine der Welt, Poneng, zu Deutsch, schau mich an, liegt einige zig Kilometer vor Johannesburg, Südafrika. Eine Goldmine. Bis zu 4000 Meter graben hier die Bergleute dem Edelmetall hinterher und fördern etwa 9 Gramm pro Tonne Gestein. Die Luft dort unten wäre 55 Grad Celsius warm, 60 Grad das Gestein bei 95% Luftfeuchtigkeit. Aufwendige Kühl- und Bewetterungsmaßnahmen drücken das Klima auf erträglichere 30 Grad herunter, aber den Stromverbrauch hoch. Die Mine hat eine Stromrechnung von ganz Karlsruhe und Reutlingen zusammen. Die Betreibergesellschaft plant, in den nächsten Jahren noch weitere 1000 Meter tiefer zu graben. Die tiefste Zink-Kupfermine der Welt liegt in Ontario, Kanada. 1966 als Tagebau gestartet, reicht sie heute knapp 3000 Meter tief. Mit jeder Tonne Gestein fördern die Bergleute hier etwa 20 Kilogramm Kupfer und 60 Kilogramm Zink. Allein für die Belüftung der Stollen erhält die Betreiberfirma Stromrechnungen von über 12 Millionen kanadische Dollar. Wie sieht es also mit der Endlichkeit der Rohstoffe für Energie aus? Zum Beispiel Erdöl, das in Kraftwerken verbrannt und zu elektrischem Strom verwandelt wird. Wird auch das der freie Markt richten? Ja, sagt Henning Wils und verweist auf neue Fördertechnologien.
Erdöl, vor 5 Jahren die riesenhohen Erdölpreise und jetzt durch das Fracking eine ganz neue Möglichkeit, diesen Rohstoff abzubauen, der das Ganze sehr billig macht. Und wir sehen es ja an der Tankstelle von den immer steigenden Benzinpreisen, über die wir vor 5 Jahren gesprochen haben, ist zurzeit nur noch sehr wenig übrig.
Die Statistik scheint ihm recht zu geben. Bis 2005 entdeckte man immer neue Ölvorkommen. Seit 2007 nimmt die Menge leicht zu erreichenden Öls ab. Kompliziertere Fördermethoden rechnen sich bei entsprechend hohen Ölpreisen. Zum einen die Förderung aus kanadischen Ölsanden, zum anderen das Fracking, das Aufspringen des Bodens durch Hochdruck. Doch Fracking ist eine umstrittene Technologie. Es kann andere lebenswichtige Ressourcen zerstören. Die Grundwasserreserven und die Atmosphäre. Wie alle anderen fossilen Energieträger befeuert auch das verbrannte Erdöl den Treibhauseffekt. Und drittens kommt eine gesellschaftspolitische Komponente hinzu. Staaten, die wesentlich vom Export eines einzigen Rohstoffs leben, Erdöl aus Libyen und Venezuela, Erdgas aus Russland, tragen ein ganz besonderes Risiko. Bricht dieser Export zusammen, kommt es auch zu sozialen Unruhen, konstatierte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung in einem Gutachten. Die in diesem Gremium versammelten Forscher forderten in einem Gutachten von 2011 eine große Transformation der deutschen Wirtschaft, sagt Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie.
Das Interessante an diesem Gutachten war, dass dieser sehr hoch aufgehängte Begriff der großen Transformation tatsächlich an den Rohstoffen ganz primär ansetzte. Weil man nicht gesagt hat, wir müssen das gesamte Wirtschaftssystem, also die Geschäftsgrundlage unserer Gesellschaft, so verändern, dass sie in Zukunft nicht mehr von fossilen Rohstoffen abhängig ist.
Die große Transformation. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat sich nur unklar ausgedrückt. Doch während ich dem Erkundungshauer René Henke den Rücken gekehrt habe und wieder mit dem Jeep durch die Stollen fahre, geht mir ein Beispiel durch den Kopf. Ich erinnere mich, wie ich jemanden traf, der den Markt ausgetrickst und gesagt hat, dass er so wie bisher nicht mehr mitmachen will. Ein Bastler, ein Schwabe, der fast sein ganzes Leben im Ländle verbracht hatte. Kurt Ulmer hatte mich in Göppingen vom Zug abgeholt. Er hatte mich zu sich nach Hause in Zell unter Eichelberg gebracht, in ein typisches Einfamilienhäuschen. 2 Stockwerke, Giebeldach, Garage nebenan, Gärtchen drumherum.
Ich wollte nicht aufs Dach, ich habe hier die Elektroinstallation gehabt und deshalb habe ich gesagt, das muss mir ausreichen.
Als ich darauf zuging, dachte ich an all die Ressourcen, die da drin stecken. Zeit und Geld und Nerven und schätzungsweise 270 Tonnen Stein, Sand, Beton. Plus Holz für Fenster und Türen, Stahl für verschiedene Träger, Kupfer für die Wasserleitungen, einigen Kleinkram und 8 kleine Paneele für Solarstrom. Obwohl das Dach für 16 weitere Platz hätte.
Ja, meine Grundidee war, zuerst einsparen und dann eine Photovoltaikanlage aufs Dach aufbauen, aber nur auf die Garage. Ich wollte nur mit 8 Paneels auskommen. Das war dann das Problem. Kein Solateur wollte mir so eine kleine Anlage raufbauen. Ich habe das bundesweit ausgeschrieben und durch das, dass mein Sohn eine größere Anlage gebaut hat, hat die gleiche Firma mir die kleine Anlage gebaut.
Bis es aber soweit war, musste Kurt Ulmer einiges basteln. Erst maß er nach, wie viel Elektrizität jedes einzelne Gerät in seinem Haus verbraucht. Selbst die ausgeschalteten Geräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner, Deckenstrahler.
Ich habe natürlich schon über Wochen oder Monate gemessen und habe dann immer wieder überlegt, wo könnte noch ein Verbraucher stecken, wo ich nicht erfasst habe. Und Sie glauben gar nicht, was mir dann passiert ist. Ich habe einen Massagesessel und wie ich da drinnen liege und überlege, dann denke ich, Heimatland, jetzt musst du doch mal messen, ob der auch Strom zieht, wenn er ausgeschaltet ist. Das war auch noch von den letzten Verbrauchern, weil ich dann erfasst habe, tatsächlich.
Hinzu kommen die vielen kleinen Verbraucher, die man zwar sieht, über die man aber nicht nachdenkt. Die kleine Lampe über dem Namensschild an der Klingel oder die Glühbirnen. Seine herkömmliche 100-Watt-Glühbirne, in der Europäischen Union seit 2009 verboten, hatte er durch LED-Leuchten ersetzt. Ohne seinen Lebensstandard einschränken zu müssen, hat Kurt Ulmer heute das Gleichgewicht gefunden. Er produziert elektrische Energie. Allerdings nicht so viel, um sie nennenswert ins Versorgungsnetz einspeisen zu können. Er verbraucht sie auch. Allerdings nur so viel, dass sich Energiegewinn und Energieverbrauch die Waage halten. Damit unterliegt er nicht mehr nur den Marktgesetzen für Erzeuger oder denen für Verbraucher. Er unterliegt allen Regeln gleichzeitig und kann aus jeder seiner Rollen, Produzent und Konsument, den für ihn größtmöglichen Vorteil ziehen. Auch was das Einsparen der Ressourcen angeht, das im krassen Widerspruch zur Idee des freien Marktes und des ungebremsten Wachstums steht. Diese Erscheinung der modernen Wirtschaft, der Konsument, der gleichzeitig auch produziert, nennt man Prosument. Ob Kurt Ulmer als Prosument auch ein Beispiel für Großverbraucher sein kann?
Im schwedischen Lund baut die Europäische Union ein großes Forschungsgerät auf, die European Spallation Source. Im Prinzip ein enormes Vergrößerungsglas mit dem Stromverbrauch einer Kleinstadt. Die Energie kommt aus einem Windpark. Die Elektrizität aus erneuerbaren Quellen wird ins Stromnetz der Stadt Lund eingespeist. Wir haben ein Abkommen mit dem hiesigen Stromerzeuger, sagt der Direktor der Anlage Colin Carlyle, nämlich, dass wir diese Menge zu jeder Zeit wieder aus dem Netz nehmen können. Das ist wie ein Bankkonto. Man zahlt Geld ein und hebt es ab, wenn man es braucht.
Prosument, denke ich tief unten im Salzbergwerk. Eine Alternative für Ressourcen, wie Energie und Wissen, weil hier Privatleute das Know-how und die technischen Möglichkeiten haben, zu gestalten. Im Bereich Rohstoffe oder allgemeiner Wertstoffe und Chemikalien hingegen sieht es anders aus. Hier brauchte es hochentwickelte Technologien, das eigene Handy, den eigenen Kühlschrank zu recyceln und neu zu bauen. Trotzdem auch hier die Frage, wie kann die große Transformation der Gesellschaft aussehen? Welche Ressourcen brauchen wir, welche sind nachhaltig, mit welchen müssen wir vorsichtig umgehen?
Man wollte das gesamte Wirtschaftssystem hin switchen zu einem nachhaltigen Modell, wo die Frage ist, wie viele Rohstoffe können wir uns überhaupt leisten? Bei den Rohstoffen wissen wir das halt überhaupt nicht. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was wäre denn ein nachhaltiges Niveau an Rohstoffversorgung? Das ist die für uns alle gerade sehr spannende Frage, die uns umtreibt.
Stichwort Effektivität. 2016 ruft die Bundesregierung ein Forschungsprojekt ins Leben, wirtschaftliches Wachstum vom Ressourceneinsatz zu entkoppeln, sodass nicht jede Produktionssteigerung mit mehr verbrauchten Rohstoffen einhergeht. Das Problem? In vielen kleinen und mittelständischen und Familienunternehmen wären die Einsparungen so gering, dass sie sich kaum rechnen, sofern man dort mögliches Einsparungspotenzial überhaupt erkennt. Die einhergehenden notwendigen Änderungen in bewährten Produktionsabläufen bergen auch nicht abzusehende Unternehmensrisiken. Darauf aufbauend etablieren sich international neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel die von der United Nations Industrial Development Organization, so etwas wie ein Entwicklungsministerium der UNO, geförderten Programme zum Chemical Leasing. Der Kunde, beispielsweise aus der metallverarbeitenden Industrie, kauft kein Putzmittel, um die Metalle zu entfetten, sondern die Entfettung seiner Werkstücke.
Das heißt sozusagen, das Eigentum am Rohstoff bleibt immer beim Hersteller und der Hersteller hat damit einen ganz natürlichen Anreiz, damit so sorgfältig und so effizient umzugehen, wie möglich. Das heißt, er macht den Gewinn nicht mehr dadurch, dass er möglichst viele Rohstoffe verkauft und am Ende verschwendet oder sozusagen als zum Abfall werden lässt, sondern er macht Gewinn dadurch, wenn er den Rohstoff besonders effizient einsetzt.
Das Geschäftsmodell Leasing findet man bei ganz verschiedenen Ressourcen wieder. Beispiel Werkzeugmaschinen. Ein Unternehmen muss keine 500.000 und mehr Euro in eine neue Werkzeugmaschine investieren, sondern kauft Laufzeiten oder eine Stückzahl produzierter Werkstücke. Selbst Geschäfte mit Human Resources, vormals Arbeitnehmer, lassen sich so interpretieren. Stichwort Werksvertrag. Damit kauft ein Unternehmen nicht die Arbeitskraft, sondern bestimmte Arbeitsergebnisse ein. Stückzahlen von handmontierter Teile. Laut IG Metall bauen in einem Leipziger Automobilwerk keine nach Stunden entlohnten Arbeiter die Vorderachsen, Motoren, Anlasser, Tachometer und Türen ein. Die Tätigkeiten sind werkvertraglich an Dienstleister, neudeutsch outgesourced.
Die große Transformation. Ein neuer, ein verantwortungsbewusster und effizienter Umgang mit Ressourcen. Erreicht man ihn tatsächlich dadurch, dass Computer- und Handyhersteller die Altgeräte recyceln müssen, statt dass sie über die kommunale Müllabfuhr in den Ofen wandern? Wie müssten die Hersteller ihre Geräte umbauen, damit sie die 60 verschiedenen chemischen Elemente zurückgewinnen, die sie vorher hineingearbeitet haben? Und vor allem, was würde es daran ändern, dass es der freie, ungezügelte Markt ist, der die Rohstoffe verteilt? Während dieser Gedanken saß ich wieder im Jeep und wartete vor einer Luftschleuse. Langsam öffnete sich die schwere Metalltür. Dann musste ich mich beeilen. Der Fahrstuhl war pünktlich. Und die Bahn kam auch irgendwann.